Ich hab Gott gefragt, um was es heute gehen soll. Und ich hab voll den Eindruck, dass Jesus sagt, hey, sprich über Glauben. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe ganz oft diesen Wunsch so in mir, ich hätte gerne mehr Glauben. Geht es euch auch so? Also wer würde sagen, hey, ich hätte eigentlich gerne mehr Glauben? Hier, ihr dürft gerne mal eure, ja, okay, das sind so gut wie alle. Und wenn du es gerade nicht bist, dann beten wir gleich für dich. Aber wir haben alle irgendwie diesen Wunsch, ich hätte gerne mehr Glauben, aus ganz vielen Gründen. Ich würde gerne sehen, wie Leute geheilt werden. Viel mehr, als wir es jetzt schon sehen. Ich würde gerne sehen, wie Berge versetzt werden. Gar nicht unbedingt die physischen, die sind ganz schön, die dürfen bleiben. Aber die Berge im Leben. Wisst ihr, was ich meine? Ich hätte gerne mehr Glauben und die Resultate des Glaubens. Geht euch auch so, oder? Und dann ist es so, dass es oft gar nicht so leicht ist mit dem Glauben, habe ich das Gefühl. In der Bibel scheint das so leicht. Aber ich tue mir gar nicht immer so leicht, was soll das jetzt heißen? Was kann ich tun, um dahin zu kommen, um mehr Glauben in meinem Leben zu haben? Seid ihr bei mir? Ich habe mir die Frage oft gestellt. Und vor einer nicht allzu langer Zeit ist mir eine Unterhaltung mal klar geworden. Diesen Begriff des Glaubens, den wir verwenden, den definieren wir heutzutage anders, als er es noch vor 2000 Jahren in der Bibel getan wurde. Also das Wort Glauben ist für uns heutzutage was anderes, wenn wir sagen, ich glaube, in vieler Hinsicht was ganz anderes, als die das damals in der Bibel getan haben. Wenn die gesagt haben, glaubst du, haben die was anderes, in vieler Hinsicht was anderes gemeint als wir heutzutage. Und genau darüber möchte ich so ein bisschen mit euch reden. Begriffe verändern nämlich im Laufe der Zeit ihre Bedeutung ein bisschen. Und wenn wir heutzutage sagen, ich glaube, dann meinen wir ganz oft so, im Großen und Ganzen bin ich überzeugt, dass das stimmen könnte. Also, wann glaubst du, wann der Zug kommt? Wer glaubst du, der die Wahl gewinnt? Wer glaubst du, wird das Spiel der Bayern gewinnen? Die Bayern natürlich. Aber abgesehen davon, das ist mehr so mit einer größeren Wahrscheinlichkeit, bin ich der Meinung, dass es schon passieren kann. Und wenn wir darüber reden, hey, glaubst du an Gott, dann meinen wir ganz oft, ja, das kann schon sein, ich habe ganz gute Gründe dafür, das zu glauben und es würde auch irgendwie nicht viel Sinn machen, wenn es irgendwie nichts gäbe. Und deswegen glaube ich. Glauben im Neuen Testament ist in der Tat nochmal was anderes. Das mag irgendwie auch irgendwo mit dabei sein, aber Glaube ist nochmal was anderes. Mit anderen Worten, ich mache es jetzt ein bisschen philosophisch, ich darf in der Philosophie einen Doktor gerade machen. In der Philosophie würde man jetzt sagen, wir haben den Begriff des Glaubens ein bisschen verloren. Okay, und ich möchte euch gerne was vorlesen. Es ist eine Stelle in Matthäus 13. Falls ihr wollt, könnt ihr mitlesen. Es ist ab Vers 53. Ich lese es euch aber auch vor. Ihr könnt auch einfach zuhören. Ihr dürft nur nicht dabei einschlafen. Und es ist spannenderweise eine Stelle des Unglaubens. Weil was wir als erstes machen wollen, ist uns anzuschauen, wie funktioniert es eigentlich nicht? Was ist eigentlich hier passiert, dass die mit dem Glauben strugglen? Und dann schauen wir uns an, was bedeutet das jetzt eigentlich, zu glauben, so wie Gott sich das wünscht. Und da heißt es, und es geschah, als Jesus diese Gleichnisse beendet hatte, zog er von dort weg. Und jetzt kommt's. Und als er in seine Vaterstadt kam, lehrte er sie in ihrer Synagoge, sodass sie staunten und sprachen, woher hat dieser solche Weisheit und solche Wunderkräfte? Ist dies nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt nicht seine Mutter Maria? Und seine Brüder heißen Jakobus und Joses und Simon und Judas. Und sind nicht seine Schwestern alle bei uns? Woher hat dieser denn alles, das alles? Und sie nahmen Anstoß an ihm. Jesus aber sprach zu ihnen, ein Prophet ist nirgends verachtet, außer in seinem Vaterland und in seinem Haus. Und jetzt kommt es. Und er tat dort nicht viele Wunder um ihres Unglaubens willen. Nochmal der allerletzte Satz, der ist nämlich sehr bezeichnend. Da heißt es, und er tat dort nicht viele Wunder um ihres Unglaubens willens. In Markus, die Parallelstelle, heißt in der Tat, und er konnte dort nicht viele Wunder tun. Also Gott kann per Definition mal alles. Deswegen ist er Gott. Wenn also die Bibel sagt, dass Gott etwas nicht tun kann, dann ist es eine sehr dramatische Aussage. Okay, und wieso konnte er was nicht tun? Die Erklärung kriegen wir gleich mitgeliefert. Da steht, aufgrund ihres Unglaubens. Okay, aber was haben die denn jetzt gemacht? Und jetzt kommt dieser spannende Teil. Es gibt in der Bibel ein paar Orte, die für Jesus sehr wichtig geworden sind. Ihr könnt mir gerne mal ein paar nennen. Also in der Geschichte, in den Evangelien, gibt es ein paar Orte, die sind signifikant. Ihr dürft gerne mal einen reinrufen, falls euch einer einfällt. Was für Orte sind für Jesus im Dienst Jesu wichtig geworden? Habt ihr was? Bethanien, Amen. Was haben wir noch? Das war schon mal ganz gut. Wer war? Nazareth. Okay, was noch? Okay, der See Genezareth. Was haben wir noch? Fällt noch jemand was ein? Jerusalem, genau. Es gibt ein paar Orte, die sind für Jesus sehr wichtig geworden, weil an diesen Orten was passiert ist. Und ich möchte mit euch gerne über zwei Orte reden, was das Thema Glauben angeht. Und Nummer eins ist in der Tat Nazareth, da sind wir nämlich gerade. In Nazareth ist Jesus aufgewachsen, das wisst ihr alle. 30 Jahre hat er dort verbracht. Das ist in der Tat ziemlich genau 10-mal so viel, wie er mit seinen Jüngern Zeit verbringen wird. 30 Jahre haben die Leute dort mit ihm Zeit verbracht. Mit anderen Worten, die kannten ihn besser als alle anderen. Die kannten ihn viel besser. Die haben mit ihm Fußball gespielt. Die waren mit ihm auf der Schule. Die haben geschaut, wie er Möbel gemacht hat, wie er gelernt hat. Die kannten ihn. Also die kannten ihn wirklich. Wenn ihr an eure Schulzeit zurückdenkt, wo ihr eure Kindheit verbracht habt, den Ort. Die Leute kanntet ihr, mit denen seid ihr aufgewachsen. Also ich kenne die Leute, mit denen ich in der Schule war. Ich weiß ziemlich genau, wie die drauf sind. Und genau jetzt kommt das Problem. Genau das war ihr Problem. Weil jetzt kommt Jesus wieder und auf einmal ist was anders. Auf einmal ist was Besonderes. Er ist nämlich auf einmal ein sehr gesalbter Lehrer, der mit ganz viel Macht sprechen kann und sie wundern sich über die Wunderwerke, heißt es. Und genau hier fängt nämlich das Problem an. Jesus ist in ihrer Box und diese Box ist zu. 30 Jahre haben sie ihn kennengelernt und die kennen wirklich alles, glauben sie zumindest. 30 Jahre haben sie ihn kennengelernt. Das ist doch der Jesus, sagen Sie doch selber. Das ist doch der Sohn des Zimmermanns. Und Sie haben sich diese Box geschaffen in Ihrem Kopf. So muss es sein. So ist Jesus. Und jetzt auf einmal sprengt Jesus diese Box, weil er macht was, was Sie nicht erwarten. Er tut auf einmal Wunder. Und er lehrt auf einmal mit Vollmacht. Aber der ist doch gar kein Schriftgelehrter. Das machen doch die Schriftgelehrten. Und mir ist bei mir aufgefallen, der erste große Schritt in Richtung Unglauben. Und wir kommen noch dazu, was Glauben ist, keine Sorge. Aber wir fangen erst mal an auszusortieren, was wir nicht tun sollten. Der erste große Schritt Richtung Unglauben sind ganz oft diese Dinge, diese Mindsets, die Boxen, die wir im Kopf haben. Genau so, Jesus, muss es laufen. Ich kenne dich doch. Das und das und das haben wir doch schon zusammen erlebt. Das können übrigens auch negative Boxen sein. Jesus, wo warst du damals, als es mir nicht gut ging? Jesus, wieso hast du damals, und jetzt hast du eine Box in deinem Kopf, aber Jesus, damals weiß ich, da hast du nicht geholfen. Oder auf diese Art und Weise hast du geholfen. Und was heißt es, wegen ihres Unglaubens konnte er keine Wunder tun. Und ich möchte euch mal ganz kurz challengen, wir haben alle diese Boxen im Kopf. Jeder von uns. Und das Kunststück ist es, jedes Mal wieder, und zwar jeden Tag, zu sagen, Jesus, ich bin dir dankbar für die Dinge, die ich mit dir erlebt habe. Ich bin dir dankbar, dass ich dich 30 Jahre kennen darf, mit dir aufgewachsen bin, dir zugeschaut habe. Aber Jesus, du darfst sie sprengen. Der erste Schritt von Unglauben Richtung Glauben wird immer sein, Herr Jesus, du bist Gott und ich bin's nicht. Ich mache nicht die Vorschriften. Und du darfst tun, was auch immer du tun willst. Das ist in der Tat der Beginn des Glaubens. Wir glauben ganz oft, dass wir wissen und dass Glaube eben jene Box sei. Und genau das ist das große Problem. Glaube ist eben nicht das, ich weiß schon. Sondern Glaube ist, Jesus, du bist Chef und du darfst machen. Und ich werde, wenn es mir nicht passt, keinen Anstoß daran nehmen. An der Stelle ist noch was ganz Spannendes. Jesus tut sogar Wunder. Das heißt, als die Wunderwerke sahen und als sie hörten, wie er predigte. Ich habe eine lange Zeit geglaubt, dass ich einfach nur mehr sehen muss. Also wenn ich so dieses eine Wunder noch sehen würde. So einmal, da war jemand tot und dann jetzt lebt er und dann habe ich nie wieder ein Problem mit Unglauben. Wisst ihr, dass das nicht stimmt? Die haben gesehen. Die Leute in Nazareth, die haben ja gerade die Wunder gesehen. Das Problem war eben nur, das hat nicht in das gepasst, was sie sich vorgestellt haben. Und ich möchte uns ganz stark ermutigen, dass wir sagen, wir kommen hier in den Gottesdienst und das ist ein Ort, an dem Jesus Chef ist, an dem er Herr ist und tun darf, was auch immer er tun möchte. Und wir mutig genug sind, ihn einfach mal machen zu lassen. Und unsere Aufgabe ist einfach nur, ihm hinterherzugehen. Seid ihr noch bei mir? Am Ende sind es nie die Wunder, die wir mal erlebt haben, die uns die Sicherheit geben werden. Am Ende ist es er. Am Ende ist es zu sagen, Jesus, was ich sehe oder nicht sehe, ich glaube dir. Nicht dem Wunder, ich glaube dir. Und dann darf er tun, was er will. Und dann entstehen die Wunder. Seid ihr bei mir? Okay, das ist jetzt erstmal der Teil, das große Problem. Das haben wir bei den Leuten in Nazareth. Aber so muss es doch laufen. Aber Gottesdienst darf nicht so laufen. Er darf auch nicht so lange dauern. Und jetzt gibt es einen zweiten Ort, der für Jesus sehr wichtig geworden ist. Und das ist jetzt der bessere Teil. Der zweite Ort ist Bethanien. Viele von euch kennen den, wir erwähnen ihn nämlich sehr oft. In Bethanien hatte Jesus Freunde. Bethanien liegt in etwa 2 Kilometer außerhalb von Jerusalem. Und in Bethanien erlebt Jesus eine Reihe von interessanten Geschichten mit diesen Freunden. Und die Frage ist, wieso verbringt Jesus dort so viel Zeit und vor allem so gerne? Und die erste Geschichte ist, dass eine random Person aus dem Nichts auftaucht und Jesus zu sich nach Hause einlädt. Das ist die Martha. Martha hat einen sehr schlechten Ruf unter uns Christen, weil sie so ein paar Sachen macht, die wir als sehr großes Negativbeispiel verwenden. Aber Martha war ganz cool drauf. Die ist nämlich die erste, die Jesus einfach nach Hause einlädt und sagt, kannst bei uns bleiben. Eigentlich tun wir der so ein bisschen Unrecht. Ich wette, Martha ist selbst im Himmel im Zeugenschutzprogramm, aber eigentlich ist die ganz cool, weil die ist die erste, die sagt, komm einfach mal zu mir nach Hause. Du kannst einfach hier sein. Du kannst einfach chillen. Und dann kommt diese erste bezeichnende Geschichte und ich mache sie ganz kurz. Da sitzt Maria einfach nur zu den Füßen Jesu. Ihr kennt sie, dann heißt es, Martha beschwert sich und so weiter. Aber die Geschichte, die wollen wir mal nur ganz kurz zusammengefasst lassen. Maria verbringt einfach Zeit zu den Füßen Jesu. Okay, wie funktioniert Glaube denn dann wirklich? Und was ich euch heute vorschlagen möchte, ist, dass es so viel einfacher ist, als wir denken. Ich habe ganz lange geglaubt, dass Glaube so ein Konstrukt im Kopf ist, wo ich ganz fest überzeugt bin. Und wenn ich nur weniger von diesem Zweifel hätte, der irgendwie auch in meinem Kopf dagegen spricht, wisst ihr, was ich meine? Und der Glaube findet ganz stark irgendwie auf dieser Innenseite statt und ist irgendwie so ein Konstrukt in meinem Kopf. Und es hat ganz stark was mit diesem Pressen zu tun. Ich glaube. Wisst ihr, was ich meine? Kennt ihr das? Und ich möchte euch mal vorschlagen, dass Glaube genau das nicht ist. Ich glaube nicht, dass das Glaube ist. Das ist nämlich der Unterschied zwischen Glauben damals und heute. Heutzutage haben wir das zu diesem Ding, was wir in uns, in unserem Kopf irgendwie herbeipressen gemacht. Und es findet alles nur hier drin statt. Und wenn ich nur irgendwie mehr von den guten Dingen glauben würde und weniger von diesen Zweifeln hätte, dann würden die Dinge passieren. Also wenn ich nur mehr Glauben hätte. Wisst ihr, dass es an keiner Stelle in der Bibel einen Satz gibt, wo Jesus sagt, hättest du mehr Glauben gehabt, hätte ich dich geheilt? Gibt es nicht. Ihr könnt es nachlesen. Gibt es wirklich nicht. Aber ganz oft kommen Leute zu Jesus, die sagen, hilf meinem Unglauben, und er heilt. Könnt ihr nachlesen. Ist er auch. Glaube ist nicht dieses innere Konstrukt des Wilden, wir pressen jetzt ganz stark. Sondern wisst ihr, was Glaube ist? Glaube fängt damit an, einfach zu seinen Füßen zu sitzen. Okay, Jesus, ich bin jetzt einfach mit dir. Und ich will hören, was du sagst. Und ich presse dich nicht in diese Box, wie es jetzt laufen muss. Sondern ich höre dir jetzt einfach mal zu und du kannst erzählen, was auch immer du möchtest. Und ich versuche das nicht nach dem zu bewerten, was ich glaube, wie es laufen muss oder wie ich glaube, dass ich dich kenne, im Positiven wie im Negativen. Sondern Jesus, ich bin einfach mal nur bei dir. Genauso wie ich mit Philippe chillen kann, könnt ihr das mit Jesus. Und ich möchte euch mal ermutigen, anzufangen, anders über Glauben zu denken. Okay, Maria sitzt jetzt einfach nur zu den Füßen Jesu. Die zweite Geschichte, die Maria mit Jesus erlebt, beziehungsweise Jesus in Bethanien, ist eine, wo man genau das braucht, den Glauben, würden wir sagen, weil der Bruder von den beiden, der stirbt, das ist der Lazarus. Großes Drama, Jesus ist nicht da, der kommt 4 Tage später, Lazarus ist tot. Und Lazarus steht von den Toten wieder auf, weil Jesus ihn auferweckt. Und wisst ihr, dass es spannend ist? Martha, die redet mit Jesus und die führen so eine intellektuelle Diskussion über die Auferstehung der Toten. Und Martha checkt, das ist ganz interessant, was er da so sagt, aber irgendwie, sie dringt noch nicht so richtig durch und sie macht was ganz Spannendes. Sie lügt nämlich eiskalt. Sie merkt, da ist noch mehr. Ich bin auf dieser intellektuellen Ebene mit Jesus, also sie führt mit Jesus diese Unterhaltung und sagt, ja, ich weiß, dass die Leute auferstehen werden am Ende der Zeit. Und Jesus guckt sie an und sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Aber sie checkt es noch nicht. Sie ist aber ziemlich cool drauf. Sie hat aus dem ersten Mal gelernt. Sie geht zu Maria und sagt, der Meister ruft dich. Der Meister ruft sie nicht. Lest mal nach. Der hat überhaupt gar nicht gerufen. Aber sie hat gecheckt, ich check's nicht, aber Maria checkt was ich nicht checke. Maria geht zu Jesus. Und wisst ihr, was sie macht? Sie weint und ist innerlich bewegt. Als sie innerlich bewegt ist, berührt es das Herz Jesu. Jesus ist innerlich bewegt und zwar so stark, dass er zu weinen anfängt, zu dem Grab geht und sagt, Lazarus, komm heraus. Seid ihr bei mir? Was bewegt das Herz Jesu? War das dieses Konstrukt im Kopf, ich habe alles verstanden? Nein, das war ja gerade das, was die Martha gemacht hat. Die hat diese intellektuelle Diskussion mit Jesus geführt und es stimmt, was sie sagen. Wieso steht Lazarus auf? Maria ist so eng mit Jesus, wenn ihr Herz bricht, bricht sein Herz. Was ist Glaube? So nah am Herzen Jesu zu sein, dass mein Herz bricht, wenn sein Herz bricht und sein Herz bricht, wenn mein Herz bricht. Seid ihr bei mir? Okay, und jetzt gibt es eine dritte Geschichte. Und die kennt ihr auch. Sie essen zu Abend. Sie sind wieder in Bethanien. Und jetzt kommt Maria und macht was Spannendes. Sie nimmt dieses Alabastergefäß. Und wir lesen es ganz oft so sanft. Und dann gießt sie das über die Füße Jesu. Also das war deutlich intensiver als das, weil was Maria macht ist, sie nimmt ihre Aussteuer, also früher, bis vor gar nicht allzu langer Zeit, musste eine Frau, wenn sie heiraten wollte, in die Ehe Geld mitbringen. Ist ja auch irgendwie teuer, so eine Frau zu versorgen. Und das war die sogenannte Aussteuer. Und es haben nur wenn sie diese Aussteuer hatten, konnten sie heiraten, das war sehr wichtig. Was Maria da jetzt macht, ist, sie nimmt diese Aussteuer, deswegen ist es so wertvoll, das ist ein ganzes Jahresgehalt, und sie gießt es über die Füße Jesu. Das heißt, sie gießt nicht einfach nur eine große Summe Geld über die Füße Jesu. Wisst ihr, was sie da über die Füße Jesu gießt? Das war ihre Möglichkeit, heiraten zu können. Also wenn sie das ausgießt, ist diese Möglichkeit erstmal dahin, außer Jesus findet noch einen anderen Weg. Seid ihr bei mir? Jetzt musste eine Frau aber heiraten damals, weil es natürlich nicht so ein Rentensystem und ein Bürgergeldsystem und was wir hier alles haben gab. Bedeutet mit anderen Worten, die hat ihre gesamte Zukunft im Sinne einer finanziellen Absicherung über die Füße Jesu gegossen. Weil jetzt hat sie niemanden mehr, der sie versorgen können wird. Vor allem, wenn sie älter wird. Wisst ihr, was ich meine? Das war also viel dramatischer, als wir das wahrnehmen. Ich habe mir wirklich diese Frage gestellt, würde ich genauso handeln? Weil wir sagen oft, man gießt dein Öl über die Füße Jesu. Weißt du eigentlich, was du da gerade sagst? Also willst du das wirklich, dein Öl über die Füße Jesu gießen? Weil dann gießt du gerade einfach mal alles. Deine Möglichkeit zu heiraten, deine gesamte Zukunft, also physisch deine gesamte Zukunft über die Füße Jesu. Und ich möchte euch sagen, ich glaube, das ist Glauben. Ich glaube, das ist Glauben zu sagen, Jesus, okay, ich brauche nichts anderes mehr. Du bist genug. Wenn ich dich habe, habe ich alles. Glaube ist nicht ein intellektuelles Verstehen oder Pressen im Kopf oder bitte mach, bitte mach, bitte mach. Die meisten, sehr viele Gebete, die wir in dieser Hinsicht sprechen, sind Unglaube. Vieles bitte, bitte, bitte ist Unglaube. Sondern dem Herz Jesu so nah sein, dass ich nichts mehr will als er. Ich sag euch, das ist Glaube. Und jetzt könnte man sagen, was heißt das für mich im Alltag? Also was heißt das denn jetzt? Ich kann nicht, soll ich mein Auto verkaufen, aber wie gieße ich das denn jetzt dann? Also damals konnte man es ja wenigstens über seine, also was soll das denn jetzt heißen? Spende ich das denn? Oder was genau ist denn damit gemeint? Und ich sage euch, ich glaube ist viel leichter, als wir denken. Und zwar Nummer eins ist Glaube nicht für die großen Momente, wo wir es wirklich brauchen. Ich sag euch, da ist es dann fast sogar zu spät. Sondern Glaube damals war völlig allumfassend. Ich habe aus Glauben gelebt. Das Wort Glauben taucht im Alten Testament nur ein einziges Mal auf, in Habakuk. Und da ist es eine Prophezeiung. Und da heißt es, der Gerechte wird aus Glauben leben. Glaube ist nicht für den Moment, wenn da ist jetzt jemand gerade gestorben. Okay, Mist, jetzt muss ich glauben. Also ich habe das ganz oft so gedacht, so, der Glaube ist für den Moment, wo jemand krank ist und jetzt muss ich glauben. Glaube ist was, was ich 24/7 mache, was mein gesamtes Leben bestimmt. Und irgendwann darf es nichts mehr in meinem Leben geben, was nicht aus Glauben ist. Ich kann nicht 50% in meinem Leben wie ein Heide leben und 50% glauben. Das wird nicht funktionieren. Und wenn ich nur Glauben für diese Momente ansammle, wo jemand geheilt werden muss, wird das nicht funktionieren. Und wir erleben ja auch oft sehr wenig solche Momente, wo das funktioniert. Glaube ist vielmehr etwas Allumfassendes, wo unser gesamtes Sein drin aufgeht. Seid ihr bei mir? Ich glaube, das liegt daran, dass wir eine Fehlannahme haben. Und zwar, wir glauben, dass es einen neutralen Grund gibt, wo wir weder ungläubig sind, noch gläubig sind. Kennt ihr das? Ganz viel, was wir machen, ist so, ja, das ist halt Alltag, aber da brauche ich jetzt nicht Glauben für. Ich bin jetzt aber auch nicht ungläubig. Und das ist in der Tat eine Lüge. Das ist eine Lüge, das geht nicht. Es gibt keinen Moment, an dem du nicht glaubst. Seid ihr bei mir? Es darf auch gar keinen Moment geben, wo wir nicht glauben. Wir glauben unser gesamtes Leben. Tschüss, ihr Lieben, danke, dass ihr da wart. Ciao. Wir glauben immer, 24/7. Als ihr hergekommen seid mit dem Zug, mal fährt er nicht. Ich glaube dem S-Bahn-Fahrer, dass er mich herbringt. Wenn ich in ein Flugzeug steige, weiß ich, dass ich da ankomme? Nein. Also ich vertraue ganz vielen Leuten auf dem Weg dahin. Den Piloten, wer auch immer dieses Flugzeug gebaut hat. Boeing etwas weniger als Airbus. Da bringe ich einen Schraubenzieher mit. Na, ihr wisst, was ich meine, oder? Wir glauben immer. Wir glauben immer. Und genau das ist der große Schlüssel. Wir glauben in unserem Leben immer. 24/7. Weiß ich, ob ich heute lebendig nach Hause komme? Nein, vermutlich. Aber vielleicht kommt Jesus vorher wieder. Wir glauben immer, 24-7. Die Frage ist also nicht, glauben wir, sind wir gläubig oder ungläubig, sondern die Frage ist einfach nur, wem glauben wir? Glaube damals war, dass mein gesamtes Leben in dem, was ich glaube, aufgeht. Sodass es nichts mehr gibt, was nicht aus Glauben ist. Versteht ihr das? Okay, was heißt das jetzt? Wir gehen mal noch einen Schritt weiter, da wird es nämlich etwas dramatischer. Paulus schreibt an Titus, alles, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Ich wiederhole es nochmal. Alles, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Also was ist alles? Zähneputzen gehört zu alles. Nicht aus Glauben Zähneputzen ist Sünde. Wie soll denn das gehen? Und das ist das, was ich anfangs meinte. Wir müssen wieder diesen Begriff des Glaubens neu verstehen. Glaube umfasst unser gesamtes Sein. Sodass es in meinem Leben nichts geben darf, was nicht aus Glauben ist. Die Frage ist jetzt, wem glaube ich jeden Moment? Ich glaube den ganzen Tag. Ich habe in meinem Leben festgestellt, dass ich an viel zu vielen Stellen jemand anderem glaube als Jesus. Ganz oft lasse ich Prophetie in meinem Leben zu, aber die Prophetie kam nicht von Jesus, die kam direkt vom Teufel. Immer wenn ich glaube, dass in der Zukunft irgendwas nicht klappen wird. Wenn ich anfange, mir Sorgen zu machen, ob ich in einem Jahr noch gesund bin, ob meine Firma in einem Jahr noch erfolgreich sein wird. Das sind alles Prophetien. Das ist alles Glaube. Wem glaube ich in diesem Moment? Seid ihr bei mir? Also der Teufel spricht ganz genauso in unsere Leben. Jedes einzelne Mal, wenn ich nicht das Wort Gottes als absoluten Maßstab habe und diese Nähe zu Jesus, einfach nur zu seinen Füßen zu setzen und ihm zuzuhören, was sagt er über meine Zukunft, er über mein Leben, glaube ich dem Teufel. Das heißt, in unserem Leben finden wir so einen Mischmasch an Glauben. Ich glaube dem Teufel und ich glaube Jesus. Wir sagen immer, glaubst du an Jesus? Ja klar, glaube ich an Jesus. Bist du dir sicher? Also ich entdecke in meinem Leben ganz oft, dass ich anderen glaube als Jesus. Sehr oft. Und ich habe das Gefühl, aus dem Grund sehe ich so oft nicht die Resultate, die ich gerne hätte. Ich glaube ihm ja auch gar nicht. Ich bin ja gar nicht zu seinen Füßen. Ich bin ja gar nicht so nah, sondern ich höre auf sehr viele andere Stimmen in meinem Leben. Und das können Kleinigkeiten sein. Und jetzt sagt Paulus, alles, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Weil damals war der Begriff des Glaubens etwas, der unser gesamtes Leben umfasst. Und das ist das, was Jesus von uns möchte. Dass es nichts mehr, nicht einen Gedanken gibt, der noch Sinn macht, wenn man nicht weiß, dass ich glaube. Wenn Paulus jetzt schreibt, gläubig ist der, der im Herzen glaubt und mit dem Munde bekennt, dass Jesus Christus Herr ist, dann sagen wir das so leicht dahin. Aber wisst ihr, im alten Rom war diese Aussage Jesus Kyrios, also Jesus ist Herr, sehr dramatisch, weil man musste sich grüßen mit Kaiser Kyrios, also der Kaiser ist Herr, das war die allgemeine Grußformel im Römischen Reich. Wenn ich das nicht gemacht habe, dann wurde ich beispielsweise vom Markt ausgeschlossen, durfte nicht mehr Handel treiben. Wenn Paulus jetzt sagt und mit dem Munde bekennt, dass Jesus Christus Herr ist, mache ich etwas, was mein gesamtes Leben verändern wird. Weil ich darf jetzt nicht mehr grüßen mit der Kaiser ist Herr, ich muss jetzt grüßen mit Jesus Herr. Drum wurden die Christen überhaupt verfolgt. Ganz viele andere Religionen hat man nicht verfolgt. Die waren nicht so problematisch, weil die haben weiterhin den Kaiser verehrt. Die Christen haben aber gesagt, es gibt jemanden, der den Kaiser trumpft. Und die grüßen auf einmal mit der gleichen Floskel, aber setzen Kaiser durch Jesus. Wenn Paulus das sagt, meint er genau das. Unser gesamtes Leben wird von Glauben eingenommen. Und es geht so weit, dass ich alles aufgeben würde. Dann kann ich halt nicht mehr auf dem Marktplatz handeln. Kann ich nicht mehr so leben, wie ich vorher gelebt habe. Jetzt ist die Frage, willst du das wirklich? Glaube ist etwas ganz Allumfassendes, wo nichts mehr Sinn macht, außer weil Jesus Herr ist. Das ist Glaube in der Tat, wo das Herz so eng an Jesus dran ist, dass nichts mehr Sinn macht, außer wenn die Leute wissen, ja, das ist einer von den Christen. Jetzt kommt das Spannende. Im Neuen Testament nennt sich niemand selber Christ. Könnt ihr nachschauen. Die Leute werden Christen immer genannt, immer von außen. Heutzutage fragen wir immer, bist du Christ? Ja, ich bin Christ. Das geht im Neuen Testament gar nicht. Du wirst von außen Christ genannt. Man konnte draufschauen und sagen, ja, ich sehe den Timon, das ist ein Christ. Ganz einfach, ich habe es dem angesehen. Der hat auf eine spezielle Art und Weise geredet. Der hat sich auf eine spezielle Art und Weise verhalten. Christ bedeutet kleiner Christus. Das ist auch schon alles. Ich habe einfach gesehen, der ist wie Jesus, ist einer von diesen Christen. Das ist Glaube. Genau das ist Glaube. Okay, und was heißt das jetzt ganz praktisch? Was heißt das ganz praktisch? Wie kann ich das jetzt umsetzen? Ich glaube, dass wir es uns oft zu kompliziert machen. Ich glaube, dass wir oft Glauben als sowas, dieses Komplexe im Kopf und ich muss dahin pressen. Ich glaube, es ist was ganz Einfaches, was ganz Praktisches, was man jeden einzelnen Tag machen kann. Und zwar jeden Augenblick. Ich sage euch eins, wenn ihr nach Hause fahrt, jetzt mit dem Zug oder mit dem Auto, ihr könnt aus Glauben nach Hause fahren. Ihr könnt aus Glauben Bahn fahren. Ihr könnt aus Glauben in einem Café sitzen. Ihr könnt aus Glauben mit Freunden sprechen. Genau genommen müssen wir das als Christen sogar. Seid ihr noch bei mir? Okay, jetzt ist die Frage, wie geht es? Wie kann ich aus Glauben Bahn fahren? Na, überleg doch mal, du fährst mit Jesus Zug. Was bedeutet es, mit Jesus Zug zu fahren? Keine Ahnung, vielleicht rempelt dich jemand an und statt, dass du unfreundlich reagierst, segne ich ihn ganz kurz in Jesu Namen, weil ich bin ja Christ. Ich handle aus Glauben. Deswegen haben die damals gar kein Problem gehabt mit der Stelle, wenn Paulus sagt, wir sind aus Glauben allein gerechtfertigt und Jakobus schreibt, Glaube ohne Werke ist tot. Die verwenden exakt das gleiche Beispiel von Abraham. Und wir sagen immer, ah, das ist ein Widerspruch. Das ist kein Widerspruch, weil damals waren Glaube und Handlung gar nicht zu trennen. Wenn ich es glaube, dann habe ich es getan. Habe ich danach gehandelt. Wenn ich es glaube, dann habe ich so geredet. Glaube sind ganz kleine, einfache Dinge, jeden einzelnen Tag, jeden einzelnen Moment, die ich aus Glauben an Jesus tue, anstatt aus Glauben an wen anderes. Und was ich für mich angefangen habe, wie ich das kultivieren möchte, es gibt dieses eine Gleichnis des Sämanns, ihr kennt es, wo die Saat auf dem guten Boden landet, die Saat auf dem schlechten Boden landet, wo sie auf Steinen landet, ihr kennt die Geschichte, oder? Dann muss ich sie nämlich nicht vorlesen. Und ich möchte dieses Bild nämlich zum Abschluss verwenden. Und dann wollen wir in eine gemeinsame Ministry-Zeit gehen. Was bedeutet das, aus Glauben zu leben? Glaube ist diese Saat. Und immer wenn ihr aus Glauben handelt, dann schmeißt ihr etwas auf den Acker eures Lebens. Und wenn ihr die Geschichte lest, da wachsen Dinge, die aus der guten Saat entspringen, aber da wachsen auch andere Dinge. Da wachsen zum Beispiel Dornen. Die Dornen sind ja die Dinge, die über die gute Saat drüber wachsen und die dann erdrücken. Wir müssen so leben, dass wir den ganzen Tag aus Glauben säen. Und das sind all die kleinen Handlungen, wo ich etwas aus Glauben sage. Wo ich etwas aus Glauben, was auch immer das gerade für dich ist, du bist in einem Café, du kannst aus Glauben in einem Café sitzen. Das heißt nicht, dass du jetzt jeden evangelisieren musst, aber was heißt es für dich, aus Glauben da zu sitzen? Du kannst aus Glauben ins Kino gehen und hin und wieder musst du aus Glauben auch wieder mitten im Film aufstehen und gehen. Und jedes Mal, wenn du sowas tust, jedes Mal, wenn du aus Glauben handelst, aus Glauben ist einfach nur, weil Jesus. Das ist schon ganz einfach, weil Jesus. Ich bin mit Jesus unterwegs, weil Jesus. Das ist alles schon. Das ist alles, was es ist. Einfach, weil ich hier mit Jesus bin. Und jedes Mal, wenn ich das tue, dann sähe ich. Und auf dem Acker meines Lebens nimmt eine dieser Pflanzen, die ich aus Glauben gesät habe, wieder etwas mehr Platz ein. Und je mehr ich das habe, desto weniger Platz ist für die Dornen. Das sind die Dinge, die wir auch hin und wieder säen. Oder die wir hin und wieder erlauben, wenn wir anfangen, der Prophetie des Teufels zu glauben. Und je mehr ich aus Glauben sähe, desto weniger Platz haben diese anderen Dinge in meinem Leben. Macht das Sinn? Und irgendwann kommen wir hoffentlich an diesen Ort, wo nichts mehr wächst in meinem Leben, was da nicht hingehört, aus Glauben. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo der Gerechte wird aus Glauben leben. Ich sage euch, das wird das Normalste sein, dass wir Wunder sehen. Das Normalste, es hat gar nichts anderes mehr Platz in meinem Leben. Es ist das Selbstverständlichste, weil es nichts gibt, was nicht aus Glauben in meinem Leben ist. Seid ihr bei mir? Weil jede Frucht meines Lebens entspringt aus einer Saat, die ich aus Glauben gesät habe. Seid ihr bei mir? Und das sind die ganz alltäglichen Dinge. Du kannst aus Glauben ein Unternehmen gründen. Du kannst aus Glauben ein Studium anfangen. Du suchst dir aus Glauben die Freunde, die du dir suchst. Das ist einfach die Nähe zu Jesus. Und nichts anderes zu akzeptieren, als aus Glauben, weil Jesus. Und ich glaube, wenn wir wieder anfangen, Glauben einfach zu machen, es ist ganz simpel. Das kannst du jetzt gleich auf dem Rückweg machen. Ich frage Jesus manchmal, wie kann ich jetzt aus Glauben Zug fahren? Dann wirst du anfangen, Früchte in deinem Leben zu sehen, die du jetzt gerade noch nicht siehst, aber die du gerne hättest. Und genau das sind die Wunder, die wir gerne sehen würden. Genau das sind die Zeichen, die wir gerne sehen würden. Dann ist es das Allernormalste, dass dein Herz traurig ist, Jesu Herz traurig ist und der Lazarus von den Toten aufersteht. Das ist nichts Außergewöhnliches mehr. Das ist ganz normal. Weil es für nichts anderes mehr Platz in unserem Leben gibt. Da ist ja nur noch Jesus. Seid ihr bei mir? Ja. Macht das Sinn? Ja. Okay, und wir wollen jetzt das Ganze ein bisschen praktisch machen. Weil wenn du das möchtest, dann wollen wir jetzt einfach so einen gemeinsamen Startschuss setzen und sagen, hey, wir wollen aus Glauben leben. Wir wollen es nicht so kompliziert machen. Es ist kein intellektuelles Pressen und Verstehen. Es ist einfach mit Jesus sein. 24/7. Und dann wirst du in deinem Leben Früchte sehen. Vielleicht nur einen letzten Gedanken zu Früchten. Früchte sind übrigens lecker und sie sind nicht in erster Linie für dich. Zeig mir einen Baum, dessen Früchte für den Baum sind. Die Äpfel des Apfelbaums sind nicht für den Apfelbaum. Die Früchte sind übrigens für die Leute um euch herum. Ihr sät also jetzt, was ihr jetzt macht, was ihr aus Glauben sät, ist nie nur für euch. Das ist auch für euch, aber es ist nicht nur für euch. Macht das Sinn? Aber stellt euch mal vor, wir wären eine Gruppe, wo so krass viele Früchte verfügbar sind für alle, die irgendwas brauchen, weil wir alle irgendwann mal gesät haben, aus Glauben. Übrigens, es gibt auch andere Früchte. Deswegen ist es so wichtig, dass wir anfangen, nichts anderes auf unserem Acker zu erlauben, als aus Glauben zu säen. Wenn du gerade Früchte in deinem Leben siehst, die du nicht haben willst, Früchte des Geistes sind Friede, Freude, Liebe, Langmut, Sanftmut, Reinheit, Freundlichkeit, wenn du sagst, ich wäre gerne freundlicher, dann hast du noch was anderes da wachsen, was vielleicht eine der Früchte des Geistes erstickt. Seid ihr bei mir? Aber stellt euch mal vor, wir wären eine Community, wo so krass viele Früchte verfügbar sind und die Leute sich denken, wie können die nur so freundlich sein? Wieso ist Reinheit das Allernormalste der Welt? Langmut, Sanftmut. Ich kann sagen, was ich will, die werden trotzdem nicht sauer. So ganz einfach, es ist eine Frucht. Die habe ich vor einer ganzen Weile gesät und jetzt kannst du sie ernten. Und das wollen wir jetzt gemeinsam anfangen. Nicht, dass wir das noch nicht getan haben, aber wir wollen zwei Dinge machen. Wir wollen, Nummer eins, einmal die Dinge ausreißen, die da nicht wachsen sollten. Und ihr wisst, was ich meine. Ich habe auch immer mal wieder in meinem Leben was, wo ich merke, dass da wächst was Ungutes. Und das ist nicht eine Frucht aus Glauben. Ich sage euch, wenn zum Beispiel manchmal so Angstattacken kommen, das ist eins, ein Beispiel, wo etwas gesät wurde und wächst und jetzt Frucht trägt. Aber die Dornen kann man ausreißen. Die Sache ist nur die, wenn wir die nebeneinander wachsen lassen, dann kann es passieren, so heißt es in dem Gleichnis, dass die Dornen die guten Früchte ersticken. Deswegen nehmt das ernst, die Dinge auszureißen, die da nicht hingehören. Und es ist egal, wie lange du mit Jesus unterwegs bist. Wenn du ganz neu bist und wenn du schon ewig unterwegs bist. Das ist eine Aufgabe, die wir immer wieder tun müssen. Und das Zweite, was wir dann machen werden, ist, wir wollen anfangen, aus Glauben zu säen. Und wir fangen mit dem ersten Schritt an. Haben wir irgendjemanden hier, der kurz ans Klavier kann? Unsere Musiker sind ausgebüxt. Ezra? Okay, Ezra steigt aus. Ich brauche nur ein bisschen hin. Einer von euch muss mir helfen. Okay, Sigi, du musst mir helfen, glaube ich. Danke. Danke. Okay, ihr Lieben, wir fangen an mit... Wir glauben immer. Und jetzt wollen wir die Teile loswerden, die Saat loswerden, die Früchte trägt, die wir nicht haben wollen. Das sind die Prophetien in unserem Leben, die nicht Jesus gesprochen hat. Okay, und nehmt euch mal ganz kurz einen Augenblick und seid mal ehrlich zu euch, ihr müsst es jetzt nicht laut machen, keine Sorge. Was ist da in eurem Leben, was jemand über euch gesprochen hat, was ihr gesprochen habt, aber letzten Endes der Teufel gesprochen hat, was eine Saat gesät hat, die da nicht reingehört? Und wenn ihr nicht genau wisst, dann achtet mal auf die Früchte. Habt ihr da Früchte, wo ihr sagt, nee, die will ich aber nicht haben, ich mache mir viel zu viele Sorgen. Ich bin viel zu schnell kurz angebunden und werde viel zu schnell wütend oder unfreundlich oder grumpy oder was auch immer. Okay, nehmt mal kurz in die Hand, so ein bisschen symbolisch. Okay, und wenn du was hast, was wir jetzt gemeinsam ausreißen, dann möchte ich dich einfach bitten, hier vorzukommen und wir machen so einen kleinen Kreis um dieses hier herum. Einfach, wir knien uns hier einfach hin. Kniet euch einfach hier vorne, wo auch immer Platz ist. Aber ganz oft braucht es so ein physisches Zeichen, ich stehe auf, Herr Jesus, und ich reiße das jetzt aus. Wir werden jetzt gleich gemeinsam dafür beten und wir reißen das gemeinsam aus. Die Früchte, die wir nicht in unserem Leben haben wollen, die nicht aus Glauben sind. Beziehungsweise die nicht aus Glauben an Jesus sind. Aus Glauben sind sie ja irgendwo immer. Wenn ihr irgendwas habt in eurem Leben, wo ihr sagt, nee, das bleibt da nicht. Wir wollen nicht sein wie die Leute in Nazareth, wo es heißt, Jesus konnte keine Wunder tun aufgrund ihres Unglaubens. Alles, was in meinem Leben aus Unglauben wächst, will ich loswerden. Okay, und jetzt legt ihm das mal hin. Jetzt legt das mal vor Jesus. Weil ganz oft machen wir das so kompliziert, so, ah Jesus, ich kann nicht glauben. Die Leute, die keinen Glauben hatten, die sind zu Jesus gegangen und haben gesagt, Jesus, hilf meinem Unglauben. Und Jesus hat geheilt, trotz ihres Unglaubens. Okay, und jetzt geh mal zu Jesus hin. Geh mal zu ihm hin. Und jetzt gib ihm die Dinge, die da nicht hingehören. Und du kannst sie leise vor dich hin aussprechen, sagen, Jesus, ich gebe dir jetzt. Und dann sagst du, was auch immer das ist. Was auch immer aus Unglauben in deinem Leben wächst. Herr Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute hier ist. Herr Jesus, wir ziehen jetzt einen Schlussstrich bei jedem Einzelnen und bei jeder einzelnen Sache, die nicht aus Glauben ist, an dich. Und in Jesu Namen reißen wir jede einzelne Dorne aus, die auf dem Boden unseres Lebens Wurzeln schlagen konnte. Und wir widersprechen jeder einzelnen Prophetie, die nicht von dir war, wo Leute etwas in unser Leben gesprochen haben und was gesät haben, was dort nicht hingehört. Und wo Dinge angefangen haben, Frucht zu tragen, die da nicht hingehören. In Jesu Namen kommen wir gegen jede einzelne Aussage, wo der Teufel einen Fuß in die Tür unseres Lebens stellen wollte. Und wir reißen es aus und wir schmeißen ihn raus in Jesu Namen. Und Herr Jesus, wir machen dich zum Herrn an jedem einzelnen Punkt, wo jemand anderes oder eine andere Vorstellung Herr ist. Wo wir nicht aus Glauben leben an dich, sondern aus Angst oder aus Sorge oder aus Bequemlichkeit. Herr Jesus, wir danken dir, dass du unser Feld jetzt frei machst von allem, was dort angefangen hat, Wurzeln zu schlagen und dort nicht hingehört, weil es nicht von dir aus Glauben ist. Okay, und jetzt machen wir einen zweiten Schritt. Und jetzt laden wir ihn ein. Ihr könnt gerne hier bleiben. Und jetzt laden wir ihn ein, ganz zu übernehmen. Glaube ist immer eine ganzheitliche Sache. Du kannst nicht glauben und nicht glauben. Das geht nicht. Du kannst nur einer Person glauben. Entweder Jesus hat recht mit dem, was er über dein Leben spricht und er ist Herr, oder eben nicht. Aber wir können es nicht länger tolerieren in unserem Leben, so viele Herren zu haben und zum Teil aus Glauben zu leben und zum Teil nicht aus Glauben zu leben. So war es nie gedacht. Es war immer, Jesus Christus ist Herr. Über alle Zeit war das Glaube. Wir wollen jetzt anfangen, aus Glauben zu sehen. Und das machen wir jetzt so ein bisschen symbolisch. Sucht euch einfach eine Sache raus. Eine Sache, die ihr in eurem Leben haben wollt, wo ihr sagt, das hat Gott gesprochen. Eine Sache, wo ihr sagt, das will ich mehr in meinem Leben sehen. Sucht euch mal eine Sache raus. So, ich möchte mehr Heilung in meinem Leben sehen, mehr Frieden in meinem Leben sehen. Ich möchte mehr Versorgung in meinem Leben sehen. Ich möchte mehr Ruhe in meinem Leben. Sucht euch eine Sache raus. Eine Sache, die eine dieser Früchte ist, die kommen, wenn man aus Glauben lebt. Habt ihr alle was? Und jetzt säen wir gemeinsam aus Glauben. Und das ist einfach nur ein symbolischer Akt. Keine Sorge, das ist nichts Komisches, das muss man nicht so machen, das ist nichts Magisches daran. Das ist einfach nur ein Symbol, dass wir jetzt einen neuen Startschuss setzen. Die Bereiche, die jetzt frei geworden sind, die nicht aus Glauben waren, die werden jetzt besetzt. Wir säen dort jetzt einfach die gute Saat. Okay, nehmt diese eine Sache. Es können viele Sachen sein, aber wir nehmen symbolisch einfach eine Sache. Und wir säen die jetzt gemeinsam. Herr Jesus, von jetzt an werden wir aus Glauben leben, weil du sagst, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und jeder in diesem Raum ist gerecht. Und Herr Jesus, wir fangen jetzt an, auf dem Feld unseres Lebens aus Glauben zu säen, sodass nichts mehr Platz hat, was nicht aus Glauben an den Sohn Gottes ist, der mich geliebt hat und für mich gestorben ist und sein Leben für mich hingegeben hat. Herr Jesus, und ich bitte dich um die Kraft, dass wir jeden einzelnen Augenblick diese kleinen Dinge ernst nehmen, aus Glauben zu leben. Dass wir alles, was wir sagen, aus Glauben machen. Dass wenn wir jetzt nach Hause fahren, dass wir aus Glauben Zug fahren. Dass wenn wir jetzt Leute treffen, dass wir aus Glauben sprechen. Dass wenn wir essen gehen, dass wir aus Glauben im Restaurant sitzen. Und dass die Leute das sehen und sagen, oh wow, das sind Christen. Jesus, ich bitte dich, dass wir ein Leib sind, die wirklich glauben, wo nichts mehr Platz hat, was nicht aus Glauben an dich ist. Jesus, ich bitte dich um die Gabe für jeden Einzelnen hier, zu erkennen, wo etwas wächst, was nicht von dir gesät wurde. Wo wir Elemente in unserem Leben haben, die nicht aus Glauben sind. Und Herr Jesus, ich bitte dich, dass du sie ausreißt. Und stattdessen, dass wir Glauben sehen, Glauben sehen, Glauben sehen. Herr Jesus, dass wir auf die Dinge hören, die du über uns sagst. Dass wir eine gute Zukunft haben, weil du unsere Zukunft in der Hand hast. Dass wir versorgt sein werden, jeden einzelnen Tag, weil wir einen Vater im Himmel haben, der uns versorgt. Wo auch immer der Teufel versucht zu sagen, dass jemand in diesem Raum krank sein wird, dem widersprechen wir in Jesu Namen, weil du alle unsere Krankheit am Kreuz getragen hast. Und wir erlauben nicht länger irgendeine andere Saatfrucht zu tragen, als das, dass du das Werk am Kreuz vollbracht hast. Und dass wir aus Glauben leben. Und wir kommen gegen jede Menschenfurcht in Jesu Namen, wo der Teufel die Möglichkeit hatte, Angst zu sehen. Angst vor dem, was andere sagen. Angst vor dem, was andere denken. Und wir reißen es aus in Jesu Namen. Und wir säen den Mut, weil du uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben hast. Und wir können in der Fülle dessen laufen, was du für uns hast. Und Herr Jesus, du hast dir eine Braut geschaffen, die rein ist. Und in Jesu Namen reißen wir jede einzelne Dorne und Distel aus, wo wir es erlauben, Unreinheit in unserem Leben zu wachsen. In Jesu Namen, Jesus, und wir säen deine Reinheit. Du hast uns rein und heilig gemacht. Und du wirst dein Werk vollenden. Du hast es begonnen und du wirst es vollenden. Und in diesem zweiten Schritt, ich möchte euch noch zu einer Sache ermutigen. Überlegt euch eine konkrete Sache, jetzt gleich, wo ihr gerade seid. Eine konkrete Sache, wo ihr aus Glauben sehen könnt, und zwar heute noch. Es muss was Konkretes sein und es muss heute sein. Wo kannst du heute noch aus Glauben sehen, und zwar aus Glauben an ihn? Also was kann das sein? Überlegt dir eine Sache. Ihr beiden habt eine sehr große Sache, ihr lasst euch taufen. Das ist einer der größten Schritte, den man aus Glauben tun kann. Aber es bleibt nicht bei dieser einen Sache. Dieses Öl gießen wir 24/7 über die Füße Jesu. Sucht euch eine Sache aus. Was könnt ihr aus Glauben tun? Ich gebe euch ein Beispiel. Ich hatte mal so einen Moment, ich bin nach Berlin geflogen mit meiner Schwester auf eine Hochzeit und plötzlich, vielleicht liegt es an der Atmosphäre dort, hatte ich so voll Angst, irgendwann in der Zukunft nicht genug Geld zu haben. Auf einmal kam so voll diese Armutsmentalität, oh Mist, ich weiß nicht, ob ich genug haben werde. Und ich musste einfach jemandem was schenken, einfach was ganz großzügig sein, und auf einmal war das wie weg. Keine Angst, ich will euch nicht sagen, schenkt mir jetzt was, kann nicht falsch verstehen. Ich will euch nur sagen, weil das war was ganz Praktisches, das war einfach genau das Gegenteil von dem zu machen. Wenn ihr sagt, ja, ich struggle damit, dass ich wütend werde, dann nehmt es euch heute vor. Weil Wut ist einfach nur eine Frucht, die gesät wurde, nicht aus Glauben. Weil die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Sanftmut. Dann macht einfach genau das Gegenteil davon. Sucht euch irgendwie eine Sache raus. Weil das wäre das Coolste, wenn wir alle heute nach Hause gehen und physisch anfangen zu säen. Aus Glauben. Und ich sage euch, ihr werdet schneller ernten, als ihr denkt. Weil das Wachstum schenkt Jesus. Das dauert gar nicht so lange, habe ich festgestellt.